Was für eine Ewigkeitsperspektive, Herr, dass wir das wirklich glauben dürfen. Danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, dass er für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und dass wir Beziehung mit ihm haben dürfen. Herr, wir beten dich an diesem Morgen. Wir bitten dich, dass du uns jetzt all die Dinge vergessen lässt, die uns gerade beschäftigen, die uns in der letzten Woche beschäftigt haben und dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns persönlich heute durch deinen Heiligen Geist zu sagen hast. Danke, Herr, dass du hier bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Wir lieben dich. Amen. Guten Morgen, bei mir war das also auch so. Vor ein paar Tagen habe ich auch einen Anruf gekriegt. Kannst du nicht übernehmen? Liebe Grüße von Thomas Schmidt. Ja? Und insofern sind wir alle heute ein komplett neues Team. Es geht heute Morgen tatsächlich um Gottes Mission geht weiter. Und die Frage ist, ob wir treu und vom Herzen her, auch vom Herzen, am Herzen Gottes mit dabei sind. Und es geht heute Morgen, und ich will uns das deutlich machen, mit dem vierten Kapitel des Jona-Buchs in der Bibel. Und bis zum vierten Kapitel passiert Folgendes. Jona war ja ein Prophet in Israel und er lebte im sogenannten Nordreich Israels und bekam den Auftrag, einen Missionsauftrag, in eine sehr entfernte Stadt zu gehen, nämlich in die Hauptstadt des Assyrerreiches mit Namen Ninive, um dort eine Bußpredigt zu halten. Doch Jona wollte das nicht. Noch mehr, er wollte es nicht nur nicht, sondern er dachte, dass er Gott entkommen könnte, wenn er statt nach Westen zu gehen, ganz weit sich nach Osten absetzen würde, also ans Ende der damals bekannten Welt nach Spanien. Er peilte dort die Stadt namens Tarsis an, er ging also vom Nordreich in das Südreich, vom Land an den Hafen, vom Hafen auf ein Schiff, ein Handelsschiff, was eine internationale Besatzung hatte, und dann fuhren sie los. Unterwegs jedoch überfiel sie in lebensgefährlicher Sturm dieses Schiff, so lebensgefährlich, dass man Ballast abwerfen musste und einen Teil der Ladung ins Wasser schmiss. Da begann jeder dieser internationalen Besatzung zu seinem Gott zu beten. Nur Jona, der unten im Bauch des Schiffes war und schlief, betete nicht. Und der Kapitän des Schiffes kam zu ihm herunter und sagte, warum betest du nicht? Da ist eine große Not, wir gehen unter, da muss sich jeder beteiligen. Jona erklärte ihm, dass er vor seinem Gott, vor Jahwe, auf der Flucht sei und deswegen nicht beten könne. Aber seinetwegen, sagt Jona, sei dieser Sturm über die Besatzung gekommen. Das beunruhigte die Männer sehr. Sie kannten Jahwe nicht, aber sie wussten, dass man mit einem Gott nicht spielen kann. Und sie waren ratlos, bis Jona sagte, ihr werdet das Problem sofort los sein, wenn ihr mich über Bord schmeißt. Zuerst zögerten die Männer, denn sie wussten, dass das Mord bedeutet, aber am Ende sahen sie keine andere Möglichkeit und so warfen sie ihn über Bord. Können wir noch mal kurz wegmachen, dass wir da nicht abgelenkt sind, ja? Ich sehe, wo ihr hinguckt. Und nun kommt die Stelle, die jeder von dieser Geschichte kennt, auch die ganz Kleinen, die Sache mit dem Walfisch. Ja, also Walfisch steht nicht in der Bibel, da steht ein großer Fisch. Und dieser Fisch, heißt es, hat Jona verschlungen und ihm als so eine Art Transportmittel gedient. Und dieser Fisch brachte Jona dann zu seinem Ausgangspunkt zurück. Es war ein bisschen eng in diesem Fisch, aber nicht so eng, dass Jona erstickt wäre. Er war imstande, das Gebet der Umkehr zu beten. Und in diesen Stunden, in der Tiefe, hat sich einiges bei ihm verändert. Nicht alles, aber manches. Als er dann wieder an Land war, sagte Gott zum zweiten Mal, geh nach Ninive. Und nun war er bereit. Und er ging nach Ninive und er betrat den Boden dieser Stadt. Es heißt, dass man 3 Tagesreisen brauchte, um diese Stadt zu durchqueren, also ca. 60 bis 80 Kilometer. Er ging also eine Tagesreise hinein und hielt nach biblischem Wortlaut eine sehr, sehr kurze Predigt, die aus 5 hebräischen Worten besteht. In der deutschen Übersetzung heißt es, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Natürlich hat er mehr gepredigt als nur diesen einen Satz, aber das war der Hauptgedanke, das war der Hauptinhalt, also die Androhung für den Fall, dass die Bewohner nicht Abstand nehmen würden von ihrem verkehrten Leben. Doch das geschah nun in der Tat, sie nahmen Abstand, sie kehrten um, sie taten Buße. Der König und seine Regierungsmannschaft ordneten das an. Sie ordneten an, dass sich jeder Mann in Sack und Asche zu kleiden hätte. Sogar die Tiere sollten Bußgewänder anziehen, um sich an diesem allgemeinen Bußverhalten zu beteiligen. Das breitete sich aus wie ein Lauffeuer und diese ganze große Stadt, heißt es, kehrte zu Gott um. Und an dieser Stelle setzt der Text ein, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Denn die Umkehr der Leute von Ninive passte Jona nicht. Und es heißt im ersten Vers, Jona 4, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten, in einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude, aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm, er nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her. Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Angenommen, das Thema dieses Jona-Büchleins wäre die Bekehrung Ninives, dann hätte der Erzähler ja nach dem dritten Kapitel aufhören können. Denn das, was beabsichtigt war, hatte sich ja eingestellt. Nun ist das Thema dieses kleinen Büchleins halt nicht Ninive, sondern dieser Prophet und deshalb geht die Geschichte weiter. Ninive ist für dieses kleine Buch nur die Folie, um etwas über das Wesen Gottes deutlich zu machen und darüber, wie sehr Jona dieses Wesen Gottes missachtete. Der fromme Jona ist das Thema, nicht die unfromme Welt. Der Gläubige ist das Thema, nicht der Ungläubige. Der Grund, dass ich das heute Morgen so sage, liegt nicht darin, dass ich denke, wir sind Gott wichtiger als die Mornshäuser, die ihn noch nicht kennen. Das Gegenteil, glaube ich. Dass wir nämlich Gottes Werkzeuge sind, dass wir Gott und dass Gott viel mehr zu denen hin möchte, die ihn nicht kennen, als wir das ahnen. Und eins ist deutlich, das Problem, was Gott mit den Gläubigen hat, mit Leuten wie mit Jona, das ist für ihn sehr bedrückend. Das Jona-Büchlein macht so deutlich, wie leicht die Heiden auf Gottes Wort eingehen. Das wird schon klar, dass die Männer, die auf dem Schiff waren, die Jona ins Wasser geworfen haben, und ich habe das in meiner Zusammenfassung übergangen, Gott Opfer dargebracht haben. Überlegt mal, sie haben nur wenig gehört, und dazu noch von einem unglaubwürdigen Prediger. Und trotzdem haben sie sich Gott zugewandt. Dieser Prediger kommt in die Stadt hinein. Sie kennen ihn überhaupt nicht. Er sagt nur wenige Worte. Und schon ist die Bevölkerung bereit, positiv zu reagieren. Krass, oder? Sie unterscheiden sich angenehm von dem störrischen, gläubigen Jona. Leider hat Gott oft mehr Probleme mit den Gläubigen als mit den Ungläubigen. Leider hat er oft mehr an dem Zustand seines Volkes zu leiden, als an dem Zustand der Völker. Und Gott ist bekümmert darüber, wie wenig Menschen, die ihn kennen, bereit sind, auf seine Herzensanliegen einzugehen. Und Gott ist darüber bekümmert, dass dadurch seine Absichten blockiert werden, die er mit Monshausen, mit Gladenbach, mit Hessen, mit Deutschland hat. Versteht ihr? Dieser Jona hält Israel einen Spiegel vor, so sieht Gott eure Herzenshaltung. Und er hält, nachdem Jona Teil der Bibel geworden ist, auch uns einen Spiegel vor und sagt, seht mal, findet ihr euch da wieder? Ich möchte zu den Menschen hin, die mich nicht kennen. Und ihr mauert und blockiert und macht nicht mit und weigert euch und seid ärgerlich oder ängstlich oder feige und behindert mein Werk. Das macht diese Geschichte so brenzlig. Es ist gefährlich, dieser Predigt weiter zuzuhören, denn sie wird dein und mein Herz auf den Prüfstand stellen. In Vers 5 heißt es, dass Jona die Stadt verlassen hat, dass er so eine kleine Anhöhe aufgesucht hat, dass er sich dort eine Unterkunft aus Blättern gebaut hat und dort abwartete, was dort in der Stadt geschieht. Warum befindet sich Jona außerhalb der Stadt? Was können die Gründe dafür sein, dass er sich dort in so eine Art Zuschauerposition begibt? Nun, wenn man die ganze Jona-Geschichte auf sich wirken lässt, dann scheint mir die Antwort sehr klar zu sein. Er hatte seinen Auftrag äußerlich erfüllt. Er hatte seine Botschaft abgeliefert und er hofft inständig, dass nichts passiert. Sein großer Herzenswunsch ist, dass er nicht gehört wird und dass Gott nun endlich tut, was er angedroht hatte, nämlich Feuer und Schwefel auf diese Stadt runterregnen zu lassen. Und dann hätte er das von seiner Position alles so schön beobachten und beifällig nicken können. Seht ihr, das habe ich euch doch gesagt, oder? Wenn es Jona wirklich um die Menschen gegangen wäre, die da in der Stadt umkehrten, dann hätte er doch bei ihnen seinen Platz gehabt. Er hätte sich in ihre Gesellschaft begeben. Und wenn die Ersten umgekehrt wären, hätte er sich mit ihnen befasst. Er hätte seine Freude ausgedrückt. Er wäre zum König gegangen und hätte gesagt, ich bin so glücklich, dass du mein Wort als Gottes Wort gehört hast und dass ihr alle umgekehrt seid. Wow, danke. Wenn das stimmt, dass im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut, dann ist im Himmel doch viel mehr Freude über 120.000 Menschen, die umkehren, oder? Und Jona hätte natürlich dann seinen Platz dort gehabt, wo die Buße geschah. Er hätte sich mitfreuen und mitjubeln und mittanzen müssen, aber er war ja nicht interessiert, dass die Leute wirklich zu Gott kommen. Und so zieht er sich zurück in die Position des Beobachters, der die Sache mal so auf sich zukommen lässt, von einem sicheren Ort aus, null Risiko. Und das allein würde schon genügen, um deutlich zu machen, dass er nicht da ist, wo er innerlich hätte sein sollen. Das ist aber nicht alles. Als er sieht, dass die Ersten sich bekehren, beobachtet er das mit offensichtlichem Missmut. Und als es dann immer mehr werden, da wird sein Missmut auch immer größer. Er ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was da passiert. Ja, man muss sogar noch weitergehen. Er ist nicht nur nicht einverstanden, sondern er ist ärgerlich. Er ist richtig wütend. Je mehr das da unten vor sich geht, je mehr die Welle der Umkehr sich ausbreiten, desto wütender wird er. Und nun kommt Gott auf ihn zu. Und es ist so schön zu lesen, wie Gott um die Seele von diesem Mann kämpft. Der Gott, der Jona losgeschickt hatte. Der Gott, dem Jona zumindest äußerlich Glauben geschenkt hatte. Dieser Gott kommt auf ihn zu und das Erste, was er tut, er stellt ihm eine ganz leise Frage. Er sagt, ist es recht von dir, zornig zu sein? Ist das okay, was du machst? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Gott gewesen und hätte so einen Typ vor mir gehabt, ich wäre gar nicht sicher, ob ich so zart und vorsichtig und behutsam gefragt hätte. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey, da muss mal eingegriffen werden, das ist ja unglaublich, was der sich leistet und der will auch noch ein Prophet sein. Ich bin froh, dass ich nicht Gott bin und dass uns an dieser Stelle Gottes Zartheit und liebevolle Art begegnet. Eine ganz liebevolle, leise Frage. Eine Frage, die geeignet wäre, die Sicherheit des Zorns zu erschüttern. Ein leises Anklopfen. Findest du das wirklich richtig? Jona antwortet nicht. An zweiter Stelle versucht Gott es damit, dass er ihm wohltut. Jona hat sich so einen Unterschlupf aus Blättern gebaut und nun sagt Gott, ich muss sein Lustgefühl noch etwas verstärken, es ist ja heiß dort und ich lasse zusätzlich noch eine Rizinusstaude über Nacht wachsen und dann kann das Blätterdach dieser Pflanze die kühle Zone vergrößern, damit es meinem Propheten gut geht. Und Jona nimmt das sehr wohl wahr. Er genießt die Abkühlung, es heißt hier, dass er sich sehr über den Rizinusstrauch freute. Eine auffällige Reaktion angesichts der vielen Menschen, oder? Jona interessiert sich nicht für die 120.000, er interessiert sich für seinen kleinen Unterschlupf, fehlen nur noch so zwei Gartenzwerge an der Seite. Warum hat Gott diesen Rizinusstrauch wachsen lassen? Die Antwort des Textes lautet, Vers 6a, Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Das mit dem Schatten passiert, das mit der Vertreibung des Ärgers bleibt aus. Jona ärgert sich weiter. Und daraufhin setzt Gott zum dritten Mal an und wird etwas härter. Im hebräischen Urtext steht, er beorderte einen Wurm und dieser Wurm biss der Rizinusstaude die Lebensquelle ab, sodass der Strauch sehr schnell verwelkte. Und außerdem beorderte er noch einen Ostwind, und zwar einen sehr heißen, den sogenannten Scirocco. Nun ist also Jona seines Sonnenschutzes beraubt und die Sonne sticht ihm auf den Kopf und er wird fast ohnmächtig. Das ist eine etwas härtere Sprache von Gott und Jona wünscht sich zum zweiten Mal den Tod. Er war jetzt ziemlich freigebig mit diesem Wunsch. Es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Und Gott fragt ihn zum zweiten Mal. Er stellt ihm fast wortwörtlich dieselbe Frage wie damals. Er sagt: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches, also wegen dem Verlust des Strauches, zornig zu sein? Und Jona ist unbeirrbar und antwortet, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und dass ich mir den Tod wünsche. Es ist eigenartig, wie er sich in seine Festung zurückzieht. Nenn es Ideologie, nenn es Verbissenheit. Sein ganzes Weltbild ist dadurch gestört, dass sich diese Heiden bekehren. Sein ganzes Gerechtigkeitsgefühl wird verletzt. Sein ganzes Gottesbild stimmt auf einmal nicht mehr. Er sagt, ja, es ist recht. Es ist wie eine Kränkung, die ihn trifft. Und er sagt, ich will nicht mehr leben. Eine trostlose und traurige Situation eines Propheten. Und nun setzt Gott nochmal an. Und auch hier ist die Sprache, in der Gott redet, so eindrucksvoll. Er wirbt weiter um diesen Mann. Er bricht das Gespräch immer noch nicht ab. Er sagt, dir tut ihr Rizinusstrauch leid, die arme Pflanze, die nun nicht mehr am Leben ist. Du hast nichts für diese Pflanze getan. Du hast nicht für sie gearbeitet. Du hast sie nicht großgezogen wie ein Kind oder wenigstens ein Kalb. Über Nacht war sie da, über Nacht ist sie eingegangen. Wenn das doch schon mit dir so ist, mit diesem Rizinusstrauch, kannst du nicht verstehen, wie mir diese 120.000 Menschen leid tun. Diese 120.000 Menschen, die nicht mal rechts und links unterscheiden können, die also wie Kinder sind, wie Kleinkinder, orientierungslos, kann ich die in den Untergang rennen lassen und dazu noch die vielen Tiere? Das Bedrückende an dieser Geschichte ist, dass die Antwort ganz offen bleibt. Jona antwortet wieder nicht und das ist das Ende der Geschichte. Es ist kein Zeichen, dass er auf Gott eingegangen wäre. Das Einzige, was ganz sicher ist, ist, dass Gott liebevoll bis zum Letzten um ihn kämpft, um ihn von seiner Fehlhaltung wegzuführen. Keine Reaktion von Jona. Es gibt auffallende Parallelen zu einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Sie ist bekannt unter dem Namen der verlorene Sohn und behandelt eigentlich gleich zwei verlorene Söhne. Und ich will euch mal ein paar Verse aus dieser Geschichte vorlesen und vielleicht empfindet ihr auch so eine auffällige Parallele, wie Gott mit Jona umgeht und wie der Vater in der Geschichte mit dem älteren Sohn umgeht. Als nämlich der jüngere Sohn nach Hause zurückgekehrt ist, als er umgekehrt ist, da heißt es über den älteren Sohn, er war noch auf dem Feld, Lukas 15, Abvers 25, inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause, er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du auch nur mir nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar ein Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wie schon gesagt, auffällige Parallelen zwischen Jona und diesem älteren Sohn. Die Parallele 1, beide sind draußen und beide bleiben draußen. Jona kann sich nicht freuen über die Umkehr der Heiden und der ältere Sohn kann sich nicht freuen. Beide sind Beobachter vom Rande her. Die Parallele 2, der Vater oder Gott, geht auf beide zu und wirbt um sie in einer ganz liebevollen Art und Weise. Bei Jona kommt Gott unter dieses kleine Laubdach. Hier ist es so, dass der Vater in dem Gleichnis zu seinem älteren Sohn herauskommt und versucht, ihn zu gewinnen. Und Parallele 3, beide reagieren nicht positiv und bei beiden bleibt der Ausgang offen. Bei Jona ist nicht geklärt, ob er auf das Herz Gottes eingegangen ist, beim älteren Sohn auch nicht. Vielleicht hat Jesus, wo er die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt hat, sogar an Jona gedacht, denn an einer anderen Stelle bezieht er sich auf ihn, in Matthäus 12 zum Beispiel, in Matthäus 16 und Lukas 11. Was heißt das für uns? Kannst du wieder wegmachen, ne? Deutlich wird ja, es ist kein Einzelfall, wenn ein Gläubiger Gott misstraut und auf Gott zornig ist. Wenn ein Gläubiger nicht das Herz Gottes ernst nimmt und sich auf das einlässt, was Gott vorhat. Wenn ein Gläubiger bei einem geistlichen Aufbruch am Rande steht und schmollt und krollt und sagt, das will ich aber nicht, da fühle ich mich aber nicht wohl bei. Jona hat die Gnade Gottes für sich erkannt. Jona hat ganz korrekt, wie es damals jeder Israelit bekannt hat, gesagt, du bist der Gott, der gnädig ist und barmherzig und langmütig und reich an Huld. Jona 4, Vers 2. Das findet sich fast wörtlich im zweiten Buch Mose wieder. Das ist Israels Bekenntnis. So erlebt Israel Gott. Das weiß er, das sagt er, das nimmt er ernst. Aber das gilt nur für ihn. Die Gnade gilt nur für ihn, denkt er. Die Liebe gilt nur für ihn und für ein paar andere, für ihn und für ein kleines Volk, für ihn und für seinesgleichen. Aber die Heiden, die sollen keinen Anteil bekommen. Er lebt von der Gnade Gottes, aber er will nicht, dass sie die Gnade bekommen. Er lebt von der Güte, aber er will, dass Gott sie ausrottet. Er empfängt, aber er gibt nicht weiter. Er ist ein harter, frommer Egoist. Und er ist so sehr Egoist, dass er nicht nur sagt, das lässt mich alles ganz kalt, sondern dass er Gott aktiv und permanent widerspricht. Er arbeitet für Gott, aber er ist nicht am Herzen Gottes. Sein Herz schlägt anders als das Herz Gottes. Gottes Herz ist weich, sein Herz ist hart. Gottes Herz meint alle, sein Herz meint einige. Kannst du verstehen, wie das Gott betrifft? Und persönlich auch trifft, wenn wir anders denken als er? Wenn wir nicht im Aldi oder auf dem Marktplatz die Menschen sehen, die oft mit traurigen Augen getrieben und verletzt auf der Suche nach einem Sinn sind und tief empfinden, ich wünsche mir so sehr, dass sie Jesus kennenlernen. Ich mache das manchmal mit Theologiestudenten, ich begleite immer einige Theologiestudenten. Und dann sage ich, hey, guck mal in die Augen von den Menschen. Manchmal fahre ich mit denen nach Frankfurt, kann ich aber auch hier machen. Ja, wie getrieben die sind, wie ungut es denen geht. Wie die auf der Suche sind. Was hätte das für krasse Auswirkungen auf ihr Leben, wenn sie Jesus kennenlernen würden und wenn sie 100 Millionen Jahre und mehr nach dem Tod mit ihm zusammen sein könnten? Und deshalb, dieser geliebte Mensch von Gott vor mir an der Kasse ist vielleicht nur ein Gespräch und ein Gebet von Gott entfernt. Herr, gebrauche mich, wenn du mich gebrauchen willst. Das kann doch nicht sein, dass wir die Begegnung, die in unserem Leben neu gemacht hat, nur uns wünschen und ein paar anderen. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe nicht den Mut, wie Jona zu sagen, ich bin ärgerlich. Aber vielleicht denkst du das ganz im Geheimen, eigentlich ist mir das ganz egal, was mit den anderen passiert. Das ist eine bedrückende Situation. Darum habe ich am Anfang der Predigt gesagt, das größte Problem Gottes sind die Gläubigen und nicht die anderen. Und ich meine das ganz tief und ich meine das ganz ernst. Eine meiner tiefsten Überzeugungen, auch als Allianzvorsitzender hier von der ganzen Gegend, ist, das größte Hindernis für die Evangelisierung dieser Welt und dieser Gegend ist häufig die Gemeinde und die Kirche und nicht die Welt. Wir leben oft nicht in der Liebe, die Gott uns gibt. Wie gut, dass wir die Jahreslosung haben. Wir sind oft keine Kanäle dafür, was er vorhat. Wir leiten das nicht weiter. Wir schreien und weinen nicht für die Menschen, um die Menschen, die unterwegs sind, ins Verderben. Leute, hier geht es um Himmel und Hölle, um Leben und Tod. Wir haben uns in vielen Bereichen vom Herzen Gottes nicht verändern lassen. Wir sind manchmal hart geblieben oder hart geworden in der Tiefe unseres Wesens. Und du kannst jetzt denken, hey, das finde ich aber jetzt zu extrem, was der da sagt, das finde ich zu hart. Woher kann der Pastor Stefan denn wissen, dass mein Herz hart ist? Ich sage nicht, dass du oder du oder du ein hartes Herz hast. Vielleicht hat dich Jesus erlöst. Ich weiß aber eins, dass wir mit einem harten Herzen auf diese Welt gekommen sind. Ich weiß, dass unser Herz, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, ein verhärtetes Herz ist, ein Herz aus Stein. Und ich weiß, dass dieses Herz uns erlaubt, ab und zu mal nett zu sein zu Leuten, aber dieses Herz von Haus aus verschlossen ist für Gottes Pläne. Grundsätzlich sagen wir, jeder ist sich selbst der Nächste. Mein Glück zählt mehr als das Glück anderer Menschen. Und wenn wir Christen werden, dann kann das sein, dass wir viele Jahre in der Tiefe unseres Wesens nicht verändert werden. Und das ist sehr bedrückend. Dass wir christliche Verhaltensformen annehmen, dass wir in der Gemeinde auch funktionieren, dass wir an einigen Stellen vielleicht auch wirklich anders leben als vorher, aber ganz tief drin kann doch ein Herz sein, was kalt ist für andere Menschen. Dass du sagst, mir ist es eigentlich egal. Und wenn Gott dir näher kommt, vielleicht heute Morgen, dann zeigt er dir gelegentlich was von deinem Herzen. Und dann sagst du vielleicht wie ich, ja, das stimmt, das ist keine Übertreibung, dass der Mensch von Kindheit an böse ist. Ich spüre, das ist Realität bei mir. Und Gottes Geist kann uns das zeigen. Und dann kann es sein, dass wir sehr erschrecken über Enge, über Härte, über unsere Schroffheit, über unsere Urteile über andere, über unser Desinteresse, was wir haben. Und dann sehen wir da einen Gott, der mit Liebe und Innigkeit und Wärme für die Menschen brennt. Und wir gucken in unser Herz und sagen, das kommt bei mir noch so noch nicht vor. Das ist da noch nicht drin. Und das ist vielleicht jetzt die tiefste Stelle dieser Jona-Geschichte. Wie kommen wir denn an ein anderes Herz, das Menschen wirklich liebt und wirklich interessiert ist daran, dass sie nach Hause kommen zu Gott? Wie kommt das denn zustande, dass wir unser Dorf hier real verändern und durchdringen und lieben? Manche haben angefangen, zu Gott zu schreien und zu sagen, Gott, gib mir ein anderes Herz, gib mir ein Herz aus Fleisch und nicht mehr ein Herz, das wie ein Stein ist. Und ich will euch auf eine Gefahr noch hinweisen. Die Gefahr besteht darin, dass wir Minuten und Stunden und Tage Gott anflehen um ein neues Herz und nichts verändert sich. Warum? Weil Gott eine Gabe nicht zweimal gibt. Wenn wir Christen sind, dann lebt Christus in uns. Wenn wir Christen sind, haben wir schon durch Jesus ein neues Herz empfangen. Und in dem Moment, wo du dein Leben für Gott geöffnet hast, hat er dir Christus gegeben und Christus lebt in uns und Christus ist unser neues Herz. Deshalb es ist es verheerend, wenn Leute um ein neues Herz bitten und flehen und immer an sich runtergucken und sagen, ja, bin ich schon anders? Und Gott sagt, hey, ich habe dir schon ein Herz gegeben. Heißt das jetzt, dass wir uns beruhigen können mit der Tatsache, dass wir ein neues Herz haben und weitermachen wie bisher? Nein, das heißt es natürlich nicht. Gott möchte, dass dieses neue Herz das Blut durch alle Teile des Körpers pumpt. Dass dieser Geist Christi, der in uns wohnt, unser Leben prägt und verändert, dass seine Liebe uns durchströmt und dass wir wirklich anders werden. Durch ihn einen völlig neuen Blick bekommen auf Gottes Anliegen und auf Gottes Herzensanliegen. So beten Christen also nicht, gib mir ein neues Herz, sondern sie beten, lass dein Geist mein ganzes Leben prägen, Herr. Deine Liebe mich durchdringen, deine Barmherzigkeit, deine Weite, deine Innigkeit für die Menschen. Wir nehmen das ernst, dass wir ein neues Herz haben, aber wir sagen, Herr, es genügt nicht, dass ich das weiß. Ich bitte dich, dass du mein neues Herz zur Auswirkung kommen lässt, dass das wirklich aus mir herausströmt und dass jeder Mann und jede Frau sehen kann, dass meine Gefühle verändert werden, dass mein Herz auf einmal an deinem Herz schlägt. Wir gehen also von der Tatsache aus, dass Gott uns erlöst hat, dass wir ein neues Herz bekommen haben, aber wir sagen, Herr, gib, dass dein Geist, der in mir lebt, dass dein Sohn, der in mir lebt, mein ganzes Wesen durchglüht und reinigt und läutert, sodass ich wirklich das Leben und ausstrahlen kann in meiner Umgebung. Und vielleicht kommt der Tag, wo du weinen kannst um einen besonders wichtigen Menschen. Wir machen das hier im Gottesdienst immer, dass wir eine Minute Zeit nehmen, uns um einen VIP zu denken, um ganz wichtigen Menschen zu beten. Das machen wir gleich auch. Wo du wirklich weinen kannst um deinen Kollegen, um deinen Freund, um deinen Ehepartner, der noch nicht Christ ist, um dein Kind. Und vielleicht kommt der Tag, wo es dir so ernst ist mit dieser Liebe für die Menschen, dass du von allen oberflächlichen Gebeten wegkommst. Vielleicht kommt der Tag, wo du um Menschen ringst, als hättest du nur noch 3 Tage Zeit. Und ich muss dir sagen, ich sehne mich nach diesem Tag. Und wenn dieser Tag kommt, dann werden wir merken, auch in unserer Region hier, dass Türen aufgehen. Wenn dieser Tag kommt, wirst du merken, dass unsere bisherige Fürbitte in Plätschern an der Oberfläche war. Davon bin ich überzeugt. Und wenn dieser Tag kommt, dann werden wir sehen, was es heißt, um Menschen zu ringen mit dieser Liebe Gottes. Und dann wird sich da einer in Jesus verlieben und da einer und da einer. Und du wirst helfen, sie zu Christus zu führen. Und solange dieser Tag gekommen ist, beten wir natürlich, weil wir wissen, wir sollen beten. Wir kennen unsere Pflicht, wir tun das. Wir sind anständig, wir wahren die Form, aber ganz ehrlich, so wichtig ist es den allermeisten von uns auch wieder nicht. Und wenn dieser Tag kommt, wo die Liebe Christi dich ergreift und mich, nicht in uns wohnt, sondern uns ergreift, uns durchströmt, uns durchpulst, sagst du, oh Gott, rette ihn. Oh Gott, zeig dich ihm. Oh Gott, er geht verloren. Und deine ganze Haltung zeigt Gott, jetzt meint sie es ernst, jetzt will er es wirklich. Und Gott sagt, jetzt kann ich dich aufbrechen lassen und jetzt kann ich dich einsetzen. Bisher hast du gespielt, bisher hast du mir ein paar Gebete vorgeworfen, jetzt bist du ganz dabei. Du willst, dass Ninive gerettet wird. Und das fängt damit an, dass dein Kollege und dein Freund und dein Nachbar und dein Vater und deine Mutter oder wer es auch ist, gerettet wird. Du willst es und darum geht es. Und wir arbeiten hier als Pastoren und Pfarrer und Leiter dieser Gemeinden. Wir wollen, dass Menschen sich in Jesus verlieben. Aber genauso wichtig für uns ist es, ist der Tag, wo aus dieser frommen Spielerei ernst wirst, dass wir wie beim Pokern sagen, wir sind all in, 100% dabei am Herzen Gottes. Denn wir wissen, es geht um wirklich was. Es ist nicht so, dass die Hessen besonders hart und stur sind. Ich komme selbst aus Dringenstein, ich weiß das. Es ist nicht so, dass die Menschen hier in Gladenbach Christus nicht wollen. Das ist die Oberfläche. Die Not liegt darin, dass wir als Christen, als Gemeinde, als Kirche teilweise nur so wenig wollen. Und Gott sieht unsere Halbherzigkeit. Und deshalb lasst uns von ganzem Herzen jetzt gleich vollmächtig beten und das auch leben, damit dieses Dorf und diese Stadt eine Stadt für Christus wird. Und dann ist jeder, der sich Gott zuwendet, auch ein Sieg, den du mit im Gebet und auf Knien und aus seiner Liebe heraus erkämpft hast. Du willst, dass die Monshäuser errettet werden. Die Gnade Gottes muss zu den Menschen kommen. Sie darf nicht stehen bleiben. Sie ist zu groß dafür. Sie ist zu kostbar und zu wichtig dafür. Ich bete noch. Herr, lass uns unsere Herzen ein Spiegel von deinem Herzen sein. Hilf uns dabei. Wir sehnen uns nach deiner Leidenschaft. Herr, beschenk uns. Wir wissen, dann werden in deinem Namen wunderbare Dinge passieren. Und damit rechnen wir. Amen.